Deutschlandfunk zur Diskussion.
Unter Beobachtung: Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Die Diskussionsleitung hat Nadine Lindner.
Ja, und dazu begrüße ich Sie an diesem Mittwoch ganz herzlich zu dieser Aufzeichnung der Diskussion. Am Mittwochnachmittag um kurz nach 16 Uhr haben wir uns zusammengefunden und haben uns zusammengeschaltet aus mehreren deutschen Städten. In Berlin sitzt mit mir im Studio Helene Bubrowski. Sie schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Hauptstadtbüro dort, ist zuständig für Innen- und Rechtspolitik und beobachtet in dieser Funktion die politischen Akteure. Ganz genau. Herzlich willkommen, Frau Bubrowski.
Hallo.
Ebenfalls im Studio in Berlin ist Jörg Radek, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Die ist Teil des Deutschen Gewerkschaftsbundes und vertritt etwa 200.000 Polizistinnen und Polizisten, aber auch Zollbeamte. Und Herr Radek kann Einblicke vor allem aus der Polizeipraxis liefern. Hallo, Herr Radek.
Hallo.
Und der Blick aus der Wissenschaft darf natürlich auch nicht fehlen. Zugeschaltet per Telefon ist Tobias Singelstein, vielen bekannt als Professor für Kriminologie an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Und er setzt sich dort mit allen Themen auseinander, die die Polizei betreffen, aber auch Polizeigewalt betreffen. Herzlich willkommen, Herr Singelstein.
Einen schönen guten Tag.
Und zugeschaltet aus dem Erfurter Landtag ist per Telefon Georg Mayer, der Innenminister von Thüringen, Sozialdemokrat und in diesen spannenden Zeiten Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Und alle Fragen, die die politische Verantwortung für die Polizei, aber auch für den Verfassungsschutz betreffen, die sind bei ihm richtig aufgehoben. Wir wollen reden auch über den Verfassungsschutzbericht, der morgen vorgestellt wird. Wir wollen diese Sendung beginnen mit einem kleinen Ausblick. Morgen um 11 Uhr wird Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 vorstellen. Und man kann sagen, endlich, denn die Vorstellung ist ja schon mal verschoben worden. Ende Juni wurde das kurzfristig abgesagt. Frau Bubrowski von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Sie konnten ja vorab schon einige Punkte aus dem neuen Verfassungsschutzbericht in Erfahrung bringen. Was kommt da denn morgen Vormittag eigentlich auf uns zu?
Ja, genau. Der Verfassungsschutzpräsident hat in der vergangenen Woche ein paar Einblicke schon gewährt. Er wurde nämlich erst aufgetreten beim Parlamentarischen Kontrollgremium in einer öffentlichen Sitzung und hat da auch über den Extremismus gesprochen und eben wichtige Punkte, die auch im Verfassungsschutzbericht wohl auftauchen werden, genannt. Es bleibt dabei, dass der Extremismus insgesamt in Deutschland weiter zunimmt. Damit ist also zu rechnen, dass das morgen nochmal so gesagt wird. Er bleibt auch bei seiner Einschätzung, die er schon mehrfach wiederholt hat, dass der vom Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland ausgeht. Belegen kann man das eindrucksvoll mit Zahlen, und zwar insbesondere mit dem gestiegenen Personenpotenzial im rechtsextremen Bereich. Das ist nämlich gegenüber dem Vorjahr, also wir reden ja im Vergleich von 2018 zu 2019, es geht ja um den Verfassungsschutzbericht 2019, gibt es also einen Anstieg von 33% im rechtsextremen Bereich. Wir reden jetzt insgesamt von 32.000 Rechtsextremisten in Deutschland. Wie kommt es, dass innerhalb eines Jahres so ein großer Zuwachs zu verzeichnen ist? Das liegt daran, dass der Verfassungsschutz mittlerweile auch den Flügel, also die völkisch-nationalistische Teilorganisation der AfD und die JA, die Junge Alternative, und die Identitäre Bewegung Deutschland hinzuzählt. Die ersten beiden waren im Jahr 2019 als Verdachtsfälle eingestuft, die Identitäre Bewegung bereits als extremistische Bestrebung. Das zählt jetzt eben zu den bisherigen Rechtsextremisten dazu. Und insofern kommen wir zu dieser hohen Steigerung von einem damals ja schon sehr hohen Niveau. Auch im linken Bereich, nur ganz kurz, sind die Zahlen gewachsen. Linksextremisten gibt es jetzt 33.500, so ungefähr, Erhöhung um 5%. Und die Straftaten im linksextremen Bereich tatsächlich haben sich gegenüber dem Vorjahr um 40% erhöht. Also auch dort sehen wir einen hohen Zuwachs an Gewalt und an Extremisten.
Mhm. Frau Bubrowski, ich würde auf diesen Punkt gerne noch mal kommen. Sie haben ja eben Rechtsextremismus, Linksextremismus angesprochen. Der Verfassungsschutzbericht umfasst ja noch eine weitere Dimension, und das ist der Islamismus. Lässt sich da denn eigentlich für dieses Jahr, für die Vorstellung morgen schon was absehen von dem, was Thomas Haldenwang da vorab genannt hat?
Ja, es ist ganz interessant. Diese Diskussion tauchte auch neulich im Parlamentarischen Kontrollgremium auf. Die Frage, ob wir den Islamismus oder die Sicherheitsbehörden den Islamismus eigentlich aus dem Blick verlieren, weil überhaupt nicht mehr drüber gesprochen wird tatsächlich. Da beteuern die Verfassungsschützer alle durch die Bank, dass sie weiterhin auch von einer sehr hohen Bedrohung durch den Islamismus ausgehen. Da haben sich die Zahlen, soweit ich das überblicke oder vorausschauen kann auf morgen, nicht wesentlich geändert. Und trotzdem hat auch Herr Haldenwang versichert, dass er seine Abteilung Islamismus keinesfalls verkleinern wird. Sie ist nach wie vor die größte übrigens im Bundesamt für Verfassungsschutz.
Herzlichen Dank, Frau Bobrowski. Dann sind wir mal gespannt. Morgen 11 Uhr am Vormittag gibt es dann die weiteren Zahlen. Herr Mayer, wir haben gerade über die Ausblicke auf die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2019 durch Thomas Haldenwang vom Bundesamt für Verfassungsschutz gesprochen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie denn eigentlich auf das, was da morgen auf uns zukommen wird?
Ja, also ich denke mal, das, was eben ja auch schon gesagt wurde, das teile ich. Also das, meine Erwartungshaltung ist auch, dass wir sehr viel über den immer weiter erstarkenden Rechtsextremismus reden werden und dass wir auch das natürlich ganz klar auch sagen, dass der Rechtsextremismus und man muss ja leider sagen, auch Rechtsterrorismus, weil wir im letzten Jahr, in den letzten 13 Monaten 13 Tote zu beklagen haben, die größte Herausforderung gerade ist, was die Verfassungsschutzarbeit anbelangt.
Herr Mayer, was mich noch interessieren würde, leiten Sie denn dann eigentlich konkrete Forderungen dann ab aus dem Verfassungsschutzbericht des Bundes oder konzentrieren Sie sich dann erstmal auf die Ereignisse in Thüringen? Ich frage das mit dem Hintergrund, weil Sie auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz im Moment sind, wo ja auch alle Landesinnenminister vertreten sind.
Ja, also ich warte jetzt erstmal den morgigen Tag ab. Und dann werden wir das, was dann von Seiten des Bundesamtes berichtet wird, von Präsident Haldenwang berichtet wird, natürlich auch nochmal reflektieren, auf Ebene der Innenminister natürlich auch. Es ist ja nicht so, dass wir nicht ständig im Dialog sind, auch mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir hatten das ja auch bei der letzten Innenministerkonferenz den Präsidenten zu Gast und wir sind eigentlich über die Lage relativ gut im Bilde. Was wir aber natürlich auch gesagt haben bei der letzten Innenministerkonferenz, dass jetzt verstärkte Anstrengungen notwendig sind. Da reden wir natürlich auch über Personal, sowohl beim Bund als auch bei den Ländern. Und das betrifft uns natürlich in Thüringen auch. Wir haben ja hier, ist ja leider die Geburtsstätte des Flügel. Wir haben hier eine AfD, die besonders rechts steht. Wir brauchen also auch Ressourcen, um diese Aufgaben alle wahrnehmen zu können. Gleichzeitig dürfen wir die anderen Felder eben nicht vernachlässigen. Also das wird weiterhin eine Herausforderung bleiben, dass wir, sag ich mal, personell auch so aufgestellt sind, um die Aufgaben alle wahrnehmen zu können.
Ich würde das Wort gerne mal weitergehen an Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei. Der Verfassungsschutz und die Polizei agieren ja als Organisationen natürlich getrennt in Deutschland aus guten Gründen, aber sie werden ja morgen sicherlich auch sehr bewusst und sehr aufmerksam die Präsentation der neuen Zahlen vom Bundesamt für Verfassungsschutz verfolgen. Herr Radek, welche Bedeutung hat denn für Sie als Polizeigewerkschafter der Verfassungsschutzbericht?
Er hat eine große Bedeutung für uns, weil er ja einen Blick auf die politische Situation in diesem Lande schärft. Da muss ich ganz klar sagen, jede Form von Extremismus gefährdet das gesellschaftliche Miteinander in diesem Land. Der eine Extremismus will als Extreme will diese verfassungsmäßige Ordnung abschaffen. Er ist demokratiefeindlich und insgesamt sind sie beide Extremismusarten, sind sie menschenfeindlich und sind damit auch sozialschädlich. Also ich finde, dass wir sowohl die einen bekämpfen müssen und die anderen nicht aus dem Auge verlieren dürfen.
Aber jetzt nochmal ganz konkret für die Arbeit der Polizeigewerkschaft. Das ist ja ein ganz spezifisches Subsystem. Wie beobachten Sie dort die Entwicklungen, ich frage das vor dem Hintergrund, weil es ja auch durchaus extremistische Vorfälle innerhalb der Polizei gegeben hat. Wird da die Polizei möglicherweise auch, naja, zum eigenen Beobachtungsobjekt? Befürchten Sie sowas?
Also ich muss feststellen, dass es ja Mitglieder der AfD auch in der Reihen der Polizei gibt. Und da habe ich eine ganz klare Botschaft. Es kann nicht sein, dass jemand, der berufen ist, diese Verfassung zu schützen, dass er sie sichern soll, dass er sie durchsetzen soll, dass er einer Partei angehört, die diese Form abschaffen will. Also da muss man sich entscheiden, entweder AfD oder Polizist. Und da bin ich ganz klar in der Haltung. Rechtsextreme haben in der Polizei nicht zu suchen. Linksextreme auch nicht.
Herr Siegelstein, ich würde gerne das Wort nochmal an Sie geben. Sie vertreten als Kriminologe ja eine etwas breitere Perspektive, können auch über den Zustand der Gesellschaft Auskunft geben. Und mich würde mal interessieren, die Stichworte sind jetzt schon gefallen, anwachsendes Extremismus, der unterschiedlichen Extremismusarten. Das führt uns ja zum Stichwort der Polarisierung. Ist es denn etwas, was Sie dann auch beobachten, was Sie möglicherweise durch den Verfassungsschutzbericht morgen dann nochmal belegt sehen?
Ich würde das eigentlich eher weniger als Polarisierung beschreiben. Aus meiner Perspektive setzt sich da eher eine Entwicklung im Bereich Rechtsextremismus fort, die wir im Prinzip schon seit Anfang der 1990er Jahre beobachten können. Das ist nämlich eine kontinuierliche Zunahme sowohl der Personen als auch der Straftaten in diesem Bereich gibt. Und ich glaube, es gibt zwei wichtige Entwicklungen, die in den vergangenen Jahren dazugekommen sind. Herr Mayer hat das eine schon angesprochen. Wir haben es sehr viel stärker als schon in früheren Jahren und als auch schon in der alten Bundesrepublik mit terroristischen Bestrebungen in diesem Bereich zu tun, die auch ganz konkret in die Praxis umgesetzt werden. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Ja, der Rechtsextremismus war früher doch sehr stark tabuisiert und sehr stark abgegrenzt. Es gab eine klare Grenze zwischen CDU, CSU und rechtsextremen Strömungen. Und das ist natürlich, wird aufgeweicht durch das Erstarken der AfD, und die Grenzen zwischen konservativen, neuer Rechter, AfD und Rechtsextremismus, die werden zunehmend fließend. Und darüber finden eben auch Argumente, Ideologie, Versatzstücke, die rechtsextrem sind, ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft.
Ich würde gerne jetzt nochmal auf einen Punkt rausgreifen aus dem Verfassungsschutzbericht, der uns aber auch sicherlich darüber hinaus beschäftigen wird. Das ist die AfD, die nun in Teilen auch erstmals im Verfassungsschutzbericht des Bundes erwähnt wird, die aber auch in den Ländern Brandenburg und Thüringen mit nachrichtendienstlichen Mitteln schon beobachtet wird, weil sie als Verdachtsfall für rechtsextremistische Bestrebungen gilt. Und wo jetzt, und diese Frage geht dann an Sie, Herr Mayer, als Innenminister von Thüringen. Sie haben ja darauf schon reagiert. Sie haben ja im vergangenen Herbst schon einen, ich finde, gesalzenen Brief geschrieben, in dem Sie den Beamten Konsequenzen angedroht haben, wenn sie sich zum Flügel der AfD bekennen würden. Dort haben Sie gesagt, es könne sogar sein, dass sie disziplinarrechtliche Maßnahmen folgen. Mich würde da mal interessieren, was genau haben Sie denn da eigentlich vor?
Naja, also wir informieren erstmal. Ja, über die neue Einstufung jetzt auch des Flügels. Der Flügel ist halt insofern etwas schwieriger zu handhaben, weil es ja keine Mitglieder gibt in dem Sinne, sondern das ist ja so eine Art Willensgemeinschaft. Deswegen haben wir alle Beamtinnen und Beamten angeschrieben im Bereich des Innenministeriums und darauf hingewiesen, dass das jetzt relevant ist. So, erstmal die Informationen. Darüber hinaus haben wir alle, die hier sicherheitsüberprüft sind, also die besonders sicherheitsrelevante Tätigkeiten machen, aufgefordert, ihre Sicherheitsüberprüfung zu aktualisieren, also uns zu bestätigen, dass sie eben nicht Mitglied oder beziehungsweise Anhänger des Flügels sind. Ja. Und wenn diese Aktualisierung eben nicht erbracht werden kann, weil jemand dabei ist, der dem Flügel angehört, gehen auch disziplinarrechtliche Maßnahmen los. Ja. Also das ist aber immer eine Einzelfallprüfung. Nichtsdestotrotz, wer einen Eid auf die Verfassung geleistet hat, der muss damit rechnen, wenn man sich in einer verfassungsfeindlichen Organisation betätigt, dass das Konsequenzen hat.
Ich würde die Frage gerne an Herrn Radek mal weitergeben. Sie sind als Polizeigewerkschafter ja auf der einen Seite vertreten Sie die beruflichen Interessen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Auf der anderen Seite haben Sie ja eben auch schon eine recht klare Kante gegen die AfD gezeigt. Mich würde mal interessieren, wie nehmen Sie denn eigentlich diese ganze Debatte rund um die disziplinarrechtlichen Fragen wahr, Herr Radek?
Also auch hier gilt, wir müssen sehr differenziert drauf schauen. Wir haben auf der einen Seite Mandatsträger, die haben ein gewähltes Amt übertragen bekommen, diesen Polizisten, und sind Mitglieder in einem Landtag. Die möchte ich betrachten, aber ich möchte auf der anderen Seite aber auch die Sympathisanten für die AfD betrachten. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht alle mit einem Kamm scheren. Ich betrachte den Mandatsträger anders. Da bin ich ganz bei Herrn Mayer, der hat ein Amtseid geleistet, diese Verfassung zu schützen. Und wenn er diese Verfassung versucht abzuschaffen, dann hat er sich zu entscheiden. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber auch, wenn ich Sympathien für diese Partei habe, für ihre zunächst populistischen Parolen, dann auch ihre rechtsextremistischen Parolen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir die Beamten nicht mehr alleine lassen mit dieser Sympathie, sondern dass wir dagegen arbeiten, dass wir mit ihnen darüber reden, welche Gefahren es ist, wenn man diesem Gedankengut weiter nahe trete. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der in dieser Debatte auch anzusprechen ist.
Frau Bobrowski, ist das nicht ein stumpfes Schwert, was man dort schwingt in Thüringen, frage ich mich die ganze Zeit. Denn dieses Wort Einzelfallprüfung, das zeigt ja eigentlich, ich möchte nicht sagen, das ganze Leid dieser Debatte, aber letztendlich ja die ganze Schwierigkeit und die ganze Komplexität.
Das Tückische am Beamtenrecht. Es ist tatsächlich schwierig. Ich meine, es gibt Entscheidungen, es gibt Gerichtsentscheidungen, dass sogar die Mitgliedschaft in der NPD, der ja nun das Bundesverfassungsgericht bescheinigt hat, verfassungsfeindlich zu sein, nicht ausreicht, um einen Beamten aus dem Beamtenverhältnis tatsächlich zu entfernen. das ist halt immer eine Einzelfallprüfung und es muss halt im Einzelfall nachgewiesen sein, dass es bei der konkreten Person Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gibt. Und das darf nicht der Dienstherr alleine entscheiden, sondern dass solche Fragen entscheidet ein Gericht. Das heißt, das ist vollkommen, da müssen Beweise erbracht werden, das ist alles justiziabel und da reicht eben die Mitgliedschaft weder, also in einer Partei nicht und auch nicht in einer Partei, die ein Verdachtsfall ist und noch nicht mal in einer Partei oder einer Teilorganisation wie der Flügel, die ja jetzt seit März 2020 vom Verfassungsschutz auch als gesicherte extremistische Bestrebung bearbeitet wird.
Sich offiziell aber mittlerweile selbst aufgelöst hat.
Und die Mitgliedschaft, das wurde auch schon angesprochen, ist natürlich, es gibt keine Mitgliedsausweise im Flügel. All das ist schwierig, all das hat der Verfassungsschutz ja auch im Blick. Da wird ja jetzt geguckt, wie fährt man eigentlich mit der Gesamtpartei weiter. Aber dieses Beamtenrecht tatsächlich, jedenfalls wenn es darum geht, jemanden aus dem Dienst zu entfernen, das ist eben sehr schwierig. Und da reicht es eben nicht zu sagen, fehlende Verfassungstreue ist eine Pflichtverletzung und deswegen wird er entfernt. Also jedenfalls, es wäre vielleicht aus der Sicht manches Dienstherrn wünschenswert, das verstehe ich auch, aber rechtlich ist die Lage halt eine andere.
Und die AfD gibt sich da ja durchaus gelassen, wenn man Roland Hartwig anhört, der die AG Verfassungsschutz leitet, Bundestagsabgeordneter ist, der sagt, naja, also es müsste die ganze AfD erstmal zum Verdachtsfall erklärt werden, dann müsste sie als verfassungsfeindlich eingestuft werden, dann müsste das gerichtlich geprüft werden und dann noch durch eine Berufungsinstanz bestätigt werden. So, und dann haben wir ja ungefähr, 2028, also wenn überhaupt es jemals dazu kommt. Es bleibt also dann eher bei einer Drohung, oder, Frau Bobrowski? Wie sehen Sie das?
Naja, es ist natürlich ein politisches Instrument. Insofern ist ja dieses Informationsschreiben hat sicherlich seine Berechtigung, würde ich sagen, dass man eben die Beamten informiert darüber, dass sie, wie die Lage ist, dass der Flügel neu eingestuft wurde und all diese Dinge. Das ist ja auch eine Warnung und eine Mahnung, sich an die Verfassung zu halten und an den Eid, den man einst mal geschworen hat, zu halten und den sehr ernst zu nehmen bei der Amtsausübung. Es ist ja, besteht ja eine gewisse Hoffnung, den einen oder anderen nochmal zurückzuholen.
Herr Singelstein, Sie als Polizeiexperte bzw. auch als Kriminologe, mich würde mal interessieren, das ist ja jetzt auch ein gewisser Druck, der auf die Beamten aufgebaut wird, auf die Polizeibeamtinnen und Beamten. Sie müssen sich entscheiden, hat Jörg Radek eben gesagt. Frau Bobrowski hat davon gesprochen, dass vielleicht Lernprozesse angeregt werden. Wie sehen Sie das denn? Wie wirkt sich denn so ein äußerer Druck auf eine Organisation wie die Polizei möglicherweise aus? Was passiert da so hinter den Kulissen und unter den Kollegen Ihrer Ansicht nach?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil ich glaube, die Polizei steht an dem Punkt wirklich vor einer wichtigen Herausforderung. Auf der einen Seite ist es so, dass es in Teilen der Polizei sicher eine Affinität für rechte Positionen und dann eben auch für die AfD gibt. Und ich glaube, das Problem geht da über den Flügel hinaus, weil die AfD vertritt ja auch insgesamt mitunter Positionen, die mit den Werten des Grundgesetzes schwerlich vereinbar sind. Und ich glaube, man muss eben zwei Ebenen unterscheiden. Die Innenverwaltung, die Dienstherren, die müssen eben diesen Weg der Disziplinarverfahren einschlagen, der Einzelfallprüfung. Aber die Polizei insgesamt, auf die kommt, glaube ich, interne Auseinandersetzung zu, wie sie mit dieser Situation jetzt umgehen will. Und ich glaube, das wird der Organisation nicht ganz einfach fallen, weil sie eigentlich ja eine sehr starke Binnenkultur, ein sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl hat und damit ist so eine offene inhaltliche Auseinandersetzung über diese Fragen natürlich schwierig zu vereinbaren und ich glaube, das wird eine spannende Auseinandersetzung.
Herr Radek, was erwarten Sie denn eigentlich durch diesen äußeren Druck? Sind das produktive, konstruktive Gespräche oder sind das Spaltungen innerhalb der Polizei, vielleicht auch Verhärtungen, die sich dann zeigen könnten, Misstrauen?
Also ich bin jetzt über 40 Jahre in der Polizei und ich muss sagen, das, was wir in diesem Sommer erleben, das ist schon einzigartig. Da werden Vergleiche importiert aus Amerika nach Deutschland, wo es nichts zu vergleichen gibt zwischen der Polizei in den USA mit der deutschen Polizei. Da werden Vergleiche herangezogen. Meine Kollegen arbeiten in der Corona-Pandemie ganz hervorragend. Dafür werden sie gelobt. Ich erinnere auch daran, dass die Innenministerkonferenz ja sich auch deutlich vor die Kollegen gestellt hat an dieser Stelle. Aber trotzdem ist ein sehr großer Druck auf die Polizei. Das ist auf der einen Seite berechtigt, weil wir die Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols sind. Aber auf der anderen Seite führt es mittlerweile, dass die Kollegen quasi unter dem Mikroskop arbeiten und von verschiedenen Seiten immer wieder durchleuchtet werden. Das erhöht den Druck auf jeden Einzelnen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und ich erwarte doch ein Stück weit, dass wir die Polizistinnen und Polizisten da mehr schützen.
Das ist eigentlich interessant, weil es führt uns nämlich direkt weiter dazu, uns der Kernfrage dieser Diskussion zu nähern, der Frage Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Und ein Teil der Aufklärung liefern soll, das ist ein sogenanntes Lagebild, das der Bundesverfassungsschutz schon länger versprochen hat. Nach dem Anschlag von Halle hatte man sich in der Innenministerkonferenz darauf geeinigt. Es ist ganz interessant, es soll auf jeden Fall in diesem Jahr kommen. Erst hieß es soll im Sommer kommen, jetzt heißt es auf einmal, es soll im Herbst kommen. Aber wir warten natürlich sehr geduldig drauf. Und es soll aufklären, es soll Licht darauf werfen, wie groß die rechten Umtriebe, die rechten Tendenzen in den Sicherheitsbehörden sind. Also das heißt, Polizeien, Zoll, Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, BND, auch der militärische Abschirmdienst, die alle unter dem Label Sicherheitsbehörden geführt werden. Es hört sich ja von außen gesprochen erstmal total sinnvoll an, in diesem Punkt Klarheit und Faktenklarheit zu schaffen. Herr Mayer, Sie als Innenminister von Thüringen möchte ich gerne mal fragen, ist das denn ein geeignetes Instrument, um die Größe des Problems innerhalb der Sicherheitsbehörden zu erkennen? Und wenn nein, warum ist es so schwierig?
Naja, also ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, so ein Lagebild zu erstellen. Es ist allerdings tatsächlich nicht ganz so einfach. Auch ich warte darauf, dass das dann irgendwann mal kommt.
Natürlich. Aber Sie müssen doch eigentlich zuliefern, oder?
Ja, natürlich. Also das wird ja federführend gemacht von Seiten des Bundes und wir liefern natürlich auch zu und wir tun das dann auch. Ja, aber ich warte nicht auf ein Lagebild, sondern wir haben schon seit Jahren darauf reagiert, dass wir natürlich auch feststellen, dass es immer wieder Einzelfälle sind, die dann auch, wo es zu rassistischen oder auch rechtsextremistischen Vorfällen kommt, auch in den Reihen der Polizei. Darauf haben wir schon seit Jahren reagiert, indem wir auch unsere Ausbildung noch mal ganz gezielt in diesem Bereich erweitert haben.
Und was genau ist in den Daten drin? Sind das die Disziplinarverfahren, die man erfolgreich geführt hat, oder ist da noch mehr drin?
Nein, also es geht doch darum, man muss ja erstmal, es werden natürlich die Beobachtungen des Rechtsextremismus, wird natürlich auch, werden ja Daten erhoben über die Personen, die dort tätig sind. Und jetzt besteht halt die Herausforderung, herauszufinden, in welchem Bereich, sage ich mal, staatlich Bediensteter. Also wir reden ja nicht nur über Polizistinnen und Polizisten, das ist mir nämlich auch wichtig, sondern man sollte an dieser Stelle auch immer mal da hingucken, wo, sage ich mal, auch im Bildungsbereich Lehrerinnen und Lehrer sich betätigen und so weiter.
Jetzt ist ja, es, aber das ist ja erst der zweite Schritt im Lagebild. Im ersten Schritt geht es ja eigentlich erstmal nur um die Sicherheitsbehörden.
Es geht um die Sicherheitsbehörden, weil wir Träger ja natürlich auch staatliche Gewalt sind und das ist auch wichtig, dass man das als erstes anpackt. So, und jetzt geht es darum, gespeicherte Daten so aufzubereiten, dass wir herausfinden, wie viele Leute in den Sicherheitsorganen sind da schon mal auffällig geworden an dieser Stelle. Ja, und das ist nicht so ganz einfach. Das wird gemacht, aber hier geht an der Stelle, gilt auch für mich, sag ich mal, hier geht es darum, Qualität vor Schnelligkeit.
Frau Bobrowski, ich würde Sie gerne mal ansprechen. Sie haben etwas skeptisch geguckt. Ich kann Sie sehen, weil Sie hier mit mir direkt im Studio sitzen. Ich weiß aber auch, dass Sie darüber in Ihrer Funktion als innenpolitische Korrespondentin für die FAZ auch schon ausführlich berichtet haben über die Schwierigkeit, dieses Lagebild so präzise wie möglich, aber auch so vergleichbar wie möglich darzustellen. Wo liegen denn da die Probleme? Von außen betrachtet hört es sich ja eigentlich sehr einfach an.
Soweit ich das aus den Sicherheitskreisen in Erfahrung bringen konnte, liegt die Schwierigkeit darin, dass eben die Kriterien nicht ganz klar sind oder zwischen den Ländern und dem Bund auch noch umstritten sind, nach denen man jemanden für dieses Lagebild tatsächlich meldet. Wenn man nur die sozusagen gesicherten Rechtsextremisten zählen würde, also die in NADIS, dem nachrichtendienstlichen Informationssystem, gespeichert sind, käme man so ungefähr, so heißt es jedenfalls in Sicherheitskreisen, auf 30 Personen deutschlandweit.
Für ganz Deutschland.
Was natürlich überhaupt nicht überzeugend und sicherlich auch nicht repräsentativ ist. Das heißt, die Tendenz geht jetzt dahin, auch Verdachtsfälle zu erfassen. Und da ist dann halt die Frage, also man greift auf mutmaßlich auf Disziplinarverfahren zurück, aber da ist eben vieles unklar. Macht man nur Disziplinarverfahren wegen fehlender Verfassungstreue, die abgeschlossen sind oder auch noch die laufenden. Da gibt es unter den Landesämtern auch, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt diejenigen, die sich für maximale Transparenz einsetzen. Und dann gibt es auch diejenigen, die da etwas vorsichtiger sind, die sagen, wir müssen aber auch die Linksextremisten angucken und so weiter. Es ist also tatsächlich sehr schwierig. Mutmaßlich steht dahinter auch die Angst des einen oder anderen Bundeslandes, irgendwie Spitzenreiter in der Liste zu sein, der Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden. Und verständlicherweise will das keiner. Tatsächlich hilft es aber natürlich nichts, da den Kopf einzuziehen.
Ich würde gerne das Thema an dieser Stelle einen kleinen Cut machen und noch die Hörerinnen und Hörer begrüßen, die sich noch zugeschaltet haben. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion. Unser Thema heute: unter Beobachtung, Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Wir haben uns gerade darüber ausgetauscht, wie man dort eigentlich Licht in dieses Dunkel bringen kann. Mit mir im Studio sitzt Helene Bobrowski. Sie schreibt für die FAZ im Hauptstadtbüro zu Themen von Innenpolitik und Rechtspolitik. Jörg Radek ist mit im Berliner Studio. Der ist der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Zugeschaltet aus Bochum ist Tobias Singelstein, Kriminologe und Experte für Polizeithemen und Polizeigewalt. Und zugeschaltet aus Erfurt ist Georg Mayer, der Innenminister von Thüringen, der für die SPD als Innenminister dort arbeitet. Und ich möchte jetzt gerne noch mal auf einen Punkt kommen, der nämlich genau an dieser Stelle weitermacht: Licht ins Dunkel bringen. Und einen Blick noch mal darauf werfen, auf ein Thema, was im politischen Berlin wirklich sehr kontrovers diskutiert wurde diese Woche. Das ist die Studie zum Thema Racial Profiling. Hat für große Debatten gesorgt, nachdem Bundesinnenminister Horst Seehofer erst eine gewisse Bereitschaft dazu hat erkennen lassen, diese Studie durchzuführen, dann doch zurückgerudert hat, durch seinen Sprecher hat ausrichten lassen, nein, nein, das ist ja gar kein Zurückrudern ist. Ich würde gerne Herrn Singelstein jetzt mal bitten, uns nochmal aufzuklären, was so eine Studie, die ja angeregt war durch eine Europäische Kommission, eigentlich leisten kann und was sie nicht leisten kann und ob diese Aufforderungen, die es gab durch die Europäische Kommission, überhaupt was Besonderes war oder ob das eher so ein Routinevorgang ist.
Ja, wir haben ja im Prinzip gerade schon beim Thema Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden gesehen, dass wir vor dem großen Problem stehen, dass es eigentlich zu wenig Informationen gibt. Die Studien, die es in den letzten 20, 30 Jahren gab zu dem Thema Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus in der Polizei oder in Sicherheitsbehörden allgemein, die kann man an einer Hand abzählen. Das ist also nicht viel und wir bräuchten eigentlich dringend weitergehende Informationen. Nun gibt es diese Anregung der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, die sagen, es gibt gewichtige Indizien dafür, dass Racial Profiling ein Problem in Deutschland ist und die deshalb anmahnen, dass es eine solche Untersuchung gibt. Und ich würde sagen, gerade weil wir so einen Mangel haben eigentlich an Informationen in diesem Bereich und sehr viel diskutiert und sehr viel gestritten wird aus unterschiedlichen Positionen. Einerseits Betroffene, die sagen, wir sind von Diskriminierung und Racial Profiling betroffen. Andererseits Polizeibeamte, die sagen, sie sind aus ihrer Sicht selbst antirassistisch eingestellt. Sie handeln nicht rassistisch. Wäre es gut und wichtig, wenn wir eine belastbare Datenbasis hätten, die eine Grundlage für eine gemeinsame Diskussion über diese Themen bieten könnte. Und ich glaube, an so einer Auseinandersetzung, da könnten alle am Ende nur gewinnen.
Herr Radek, ich würde Sie gerne da mal direkt auch ansprechen und nochmal versuchen herauszufinden, wie eigentlich die Position Ihrer Gewerkschaft in diesem Fall ist. Ich habe die so ein bisschen als sowohl als auch wahrgenommen. Also auf der einen Seite haben Sie gesagt, ja, Sie wollen keine Rassismusstudie, die sozusagen die Polizei untersucht, aber Sie könnten sich schon vorstellen, mögliche Anwendungsbereiche eines Racial Profilings dann doch nochmal genauer zu untersuchen. Ist das ein Schlingerkurs oder ist da meine Wahrnehmung falsch?
Also mir geht es darum, welche Ziele verfolgen möglicherweise verschiedene Studien. Wenn es eine Studie geben sollte, die das Ziel hat zu untersuchen, ob es Rassismus in der deutschen Polizei ist, dann lehne ich die eindeutig ab. Weil wir haben kein Rassismusproblem in der deutschen Polizei. Wenn aber, und so habe ich mir auch die Projektstudie angeschaut, der ICRI, und habe da die Erkenntnis gewonnen, wenn es darum geht, zu untersuchen, ob es Vorschriften gibt oder die Anwendung von Vorschriften in ihrer Häufigkeit dazu beitragen, dass polizeiliche Maßnahmen von dem sie gelten, als rassistisch wahrgenommen werden, dann löst es nämlich von dem persönlichen Vorhalt, dass ein Polizist rassistisch handelt, sondern lenkt den Fokus auf etwas anderes, dass er nämlich durch den Vollzug von Gesetzen als rassistisch wahrgenommen wird. Und ich halte das für etwas, was man sehr wohl untersuchen kann. denke ich, weil das also auch es löst von der Person des Handelnden zu den Vorschriften, mit denen er handeln soll.
Herr Singelstein, überzeugt Sie das?
Ich bin insofern ganz bei Herrn Radek, dass ich glaube, dass wir verschiedene Dinge, die in der Diskussion in den vergangenen Wochen sehr stark durcheinander gegangen sind, differenzieren müssen. Ja, eine Frage ist, gibt es Polizeibeamte, die verfestigte rassistische Einstellungen haben? Und da muss man sagen, gibt es einfach Studien, die zeigen, dass es einen kleinen Teil an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gibt, die solche Einstellungen haben. Aber das ist, glaube ich, nur ein Teil des Problems. Der andere Teil ist, dass die Rassismusforschung ja heute nicht davon ausgeht, dass jemand rassistisch ist oder nicht, also ja, nein, schwarz-weiß, sondern eher davon ausgeht, dass Rassismus eben eine gesellschaftliche Machtstruktur ist, die sich in Form von Stereotypen letztendlich bei allen von uns in den Köpfen wiederfindet und sich auch in allen gesellschaftlichen Strukturen mehr oder weniger intensiv wiederfindet. Und ich glaube, das ist der Punkt, an den wir ran müssen. Ich glaube auch, es geht eigentlich nicht darum, dem einzelnen Beamten einen Vorwurf zu machen und sich hinzustellen, sie handeln jetzt rassistisch, sondern es geht darum, zu untersuchen, was gibt es für Normen, was gibt es für Strukturen, auch in der Polizei, in der Polizeiarbeit, aber was gibt es vielleicht auch für Stereotype, für gesellschaftliche Stereotype, die problematisch sind in dieser Hinsicht und die man reflektieren muss. Aus meiner Sicht ist das aber ein gesamtgesellschaftliches Problem, nicht ein Problem nur der Polizei. Genau. Bei der Polizei zeigt es sich halt in spezifischer Weise, weil die Polizei eben Eingriffshandeln durchführt, in Grundrechte eingreifen darf. Und das ist natürlich besonders problematisch, wenn sich da so ein Bias einstellt. Und außerdem hat das Handeln der Polizei natürlich Signalwirkung. Also das wird gesellschaftlich wahrgenommen, wer von der Polizei in welcher Weise behandelt wird.
Aber Herr Radek, sind das nicht gewichtige Argumente dann doch für eine Studie, die dann Zahlen und Aufklärung liefert?
Also, nur um es nochmal klar und deutlich zu sagen, die Zielsetzung der Studie für die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hat ja ein Ziel, dass sie die Befugnisse der Polizei auch durchleuchtet. Und ich halte das für wesentlich. Denn da sind wir auch, und das hat uns die Rechtsprechung in dem einen oder anderen Fall schon gezeigt, sind wir sehr schwammig aufgestellt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Kollegen Rechtsgrundlagen haben, mit denen sie klar und deutlich arbeiten können.
Frau Bobrowski hatte sich zu Wort gemeldet und dann Herr Mayer.
Ja, es gibt ein ganz gutes Beispiel, dass das, was Herr Radek gerade sagte, belegt zum Beispiel, und das ist ja beim Bereich Racial Profiling besonders virulent, die Verhinderung der Kontrollen zur Verhinderung der illegalen Einreise. Da steht im Bundespolizeigesetz, dass solche Kontrollen erlaubt sind, aber die Voraussetzungen sind überhaupt nicht definiert. Also es gibt im Grunde gar keine Voraussetzung, die ein Beamter, bevor er eine Kontrolle durchführt, abprüfen kann. Das heißt, in solchen Fällen besteht natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Erfahrungswissen eines Polizisten, das möglicherweise so aussieht, besonders viele schwarze Menschen reisen illegal ein, voll durchschlägt. Und obwohl er ja inzwischen in der Ausbildung gelernt hat, dass Racial Profiling in Deutschland nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist und deswegen verboten ist, voll zum Tragen kommt. Das heißt, es gibt jetzt eine Debatte, fängt an, ist es überhaupt möglich, die Gesetze, oder man muss sich halt sehr bemühen, die Gesetze so zu fassen, dass sie halt weder ihrerseits rassistisch sind, noch rassistisch wirken. Und da muss man eben an solche Vorschriften beispielsweise ran. Es ist halt schwierig, insbesondere beim Bereich der illegalen Einreise.
Ja, wobei das ja ein spezieller Bereich ist. Und das ist ja nicht nur, das ist das Handeln der Bundespolizei. Es geht ja auch hier auch um das Handeln der Landespolizeien. Herr Mayer, ich möchte Sie dort nochmal ansprechen als Innenminister von Thüringen, aber auch als Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Denn die Kollegen aus der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion haben sich in den vergangenen Tagen mal rangesetzt und haben alle Innenministerien angeschrieben, der Länder. Und dort gibt es ein kunterbuntes Bild innerhalb der Landesinnenministerien zum Thema Unterstützung für diese Studie. Sie haben gesagt, ja, Sie unterstützen eine solche Studie. Auch die Regierung von Schleswig-Holstein könnte sich das vorstellen, auch in Bremen. Man hofft auf eine Versachlichung der Debatte. Auf der anderen Seite gibt es dann so Stimmen wie aus Bayern, die ganz klipp und klar sagen, für solche Studien sehen wir überhaupt gar keine Notwendigkeit. Ist es nicht kontraproduktiv, beziehungsweise der Bund der deutschen Kriminalbeamten hat ist noch schärfer formuliert. Er hat gesagt, es ist quasi ein Bärendienst, den sich die Polizei da selber erweist, indem sie diese Dinge nicht untersuchen lässt.
Ja, ich teile da die Auffassung der Gewerkschaften. Also ich denke schon, dass das jetzt zwingend erforderlich ist, mal eine Versachlichung herbeizuführen, ohne Vorverurteilung. Und da kann so eine Studie aus meiner Sicht, wenn sie gut gemacht ist, einen Beitrag leisten. Mir ist wichtig, dass man eben aber auch bei dem Forschungsdesign diejenigen beteiligt, die ja Gegenstand der Untersuchung sind. Also sprich, ich habe immer gesagt, die Gewerkschaften müssen daran beteiligt werden, dass das Setting so ist, dass es eine faire Studie wird. Darauf kommt es mir an. Und dann, glaube ich, kommt man auch ein Stück weit runter von der jetzt auch doch sehr stark emotional geführten Diskussion, weil im Endeffekt ist es wichtig, jetzt die notwendigen Schritte einzuleiten. Für mich ist Folgendes wichtig. Die Polizistinnen und Polizisten, die täglich ihren Dienst verrichten, ja, die bauen Erfahrungswissen auf. Und das kann dazu führen, dass man in gewissen Situationen eben auch eine Kontrolle durchführt, die gegebenenfalls nicht erforderlich gewesen wäre. Und da können natürlich äußere Merkmale eine Rolle spielen. Ich will, dass der Kompass der Kolleginnen und Kollegen immer wieder neu justiert wird. Und das ist auch eine Herausforderung für uns in der Ausbildung und in der Weiterbildung der Polizistinnen und Polizisten.
Ja, ich würde da gerne nochmal einen Punkt einfließen lassen, der vielleicht ein Argument für diese Studie ist. Erst gestern hat Karamba Diaby sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gemeldet. Karamba Diaby ist Bundestagsabgeordneter, stammt aus dem Senegal, sitzt jetzt für die SPD-Halle im Bundestag und hat schwarze Hautfarbe. Und er hat geschrieben, ja, er wurde mit einer anderen schwarzen Person von Polizisten kontrolliert, als einzige von Hunderten. Nur die beiden wurden nach dem Ausweis gefragt. Das war verletzend. Racial Profiling passiert in diesem Land. Öffnen wir endlich unsere Augen und die Archive. Herr Radek, da nochmal die Frage. Ist es nicht einfach auch der Punkt, dass eine solche Studie oder vielleicht auch andere Maßnahmen, wie vielleicht in Berlin das Landesantidiskriminierungsgesetz, was man jetzt führt, dort auch ein gewisses Vertrauen wieder in die Polizei in gewissen Kreisen herstellen könnten?
Also ich stelle mal zunächst mal fest, dass die deutsche Polizei ein großes Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Politbarometer vor einigen Tagen, 86% der Deutschen vertrauen der Polizei. Also ich stelle nicht fest, dass die Gesellschaft in Deutschland der Polizei misstraut. Gleichwohl billige ich aber jedem zu, der Adressat einer polizeilichen Maßnahme ist, dass der seine Befindlichkeiten dort hat. Das kann ich verstehen. Und wenn wir dann versuchen, mit einer Studie herauszufinden, ob es eine Vorschrift gibt, die der Kollege in diesem Augenblick anwendet, die diese Wahrnehmung noch verstärkt, dann müssen wir überlegen, ob die Gesetze an dieser Stelle noch passgenau sind oder ob wir sie verbessern müssen.
Eine Frage noch in die Runde, vielleicht an Frau Bobrowski. Es gibt ja jetzt, um das Ganze nochmal in das Konstruktive auch zu wenden, zum Ende dieser Debatte. Es gibt in Berlin das Landesantidiskriminierungsgesetz, was auch innerhalb der Innenminister, ich glaube, Herr Mayer kann da auch ein Lied von singen, von der letzten Innenministerkonferenz in Erfurt, ja, der für lange Debatten und heftige Debatten gesorgt hat. Ist das denn ein Instrument? Es soll ja schützen vor Diskriminierung aus Gründen zum Beispiel der ethnischen Herkunft oder der rassistischen Zuschreibung, was für Vertrauen in die Polizei sorgen kann? Oder sehen Sie es eher so, dass es die Polizeiarbeit behindern könnte?
Naja, es ist schon ein sehr radikaler Schritt. Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, worum es da geht. Anders als bisher, wo der Grundsatz von Klagen auf Schadensersatz immer lautet, der Kläger muss beweisen, dass er diskriminiert wurde, findet sich hier halt jedenfalls eine teilweise Beweislastumkehr findet statt, sodass der Kläger, also die Person, die zum Beispiel kontrolliert worden ist, nur noch eine Tatsache glaubhaft machen muss, die eine Diskriminierung wahrscheinlich macht, und dann muss der Polizist beweisen, dass er nicht diskriminiert hat. Das führt natürlich bei den Beamten dazu, dass sie jede konfliktreiche Situation sofort dokumentieren müssen, weil sie möglicherweise Wochen oder Monate später vor Gericht darüber Auskunft geben müssen, was da passiert ist. Es stellt die Grundsätze eben, wie sie wir bisher kennen, vollständig auf den Kopf. Und es ist natürlich, wir dürfen auch nicht verkennen, dass es ja in der Gesellschaft auch einen Polizeihass gibt, der jetzt zum Beispiel in Stuttgart zum Ausdruck gekommen ist. Also jeder, der Polizei eins auswischen will, hat also künftig wirklich leichtes Spiel. Insofern, wir wissen natürlich,
wobei das
nicht,
Gesetz in Stuttgart nicht gilt, sondern erstmal nur in
Nein,
Berlin.
Nein, aber sozusagen, wer der Polizei eins auswischen will, der kann jetzt hier einfach hingehen und erstmal behaupten, er sei diskriminiert worden, und dann ist die Polizei, man muss mal gucken, wie es in der Praxis angewendet wird, aber das könnte eben dazu kommen, dass dann immer die Polizei den schwarzen Peter hat. Ich glaube, dass es andere Maßnahmen gibt, die sinnvoller wären, die ja teilweise in den Bundesländern auch schon eingeführt werden, wie etwa eine Kennzeichnungspflicht. Mhm. Also, dass der Polizist eben nicht mehr anonym ist, sondern Namen oder Nummer erkennbar ist.
Mhm. Herr Mayer, wie sehen Sie das? Kann so ein Landesantidiskriminierungsgesetz ein sinnvolles Instrument sein, oder ist es ein Schaukampf, um diesen Entfremdungsprozess zwischen Teilen der Bevölkerung und der Polizei auch dieser Emotionalisierung der Debatte entgegenzuwirken.
Meine persönliche Meinung ist, dass dieses Gesetz uns nicht wirklich weiterbringt. Es ist nicht ganz so, dass es eine Beweislastumkehr ist, sondern es ist eine erleichterte Beweisführung. Aber nichtsdestotrotz, bei den Kolleginnen und Kollegen der Polizei wurde das sehr aufmerksam verfolgt, was da gemacht wurde. Ich glaube, es gibt andere Kontrollmechanismen, um zu verhindern, dass es, sag ich mal, zu den Dingen kommt, die jetzt auch bemängelt werden. Wir haben eine Vertrauensstelle geschaffen, die unabhängig von der Polizei ist, wo sich Menschen, die sich eben hier von der Polizei falsch behandelt fühlen, hinwenden können. Und ich lege auch großen Wert darauf, dass wir das niedrigschwellig machen, dass die Leute da nicht abgeschreckt werden, sondern wirklich hingehen und sich dort gut aufgehoben fühlen. Wir haben die Kennzeichnungspflicht in Thüringen schon längst, dass man auch sagen kann, mit wem man es zu tun hatte. Also ich glaube, das sind Maßnahmen aus meiner Sicht, die auf Akzeptanz auch bei der Polizei stoßen, weil das ist ganz wichtig. Wir müssen auch das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag einen wirklich schweren Dienst tun. Das dürfen wir nicht verlieren. Und auch das, was momentan mit Emotionalisierung, was ich damit meine, ist einfach auch ein Stück weit überzogen. Ja.
Vielen Dank, also, Herr Mayer. Ich würde das Wort gerne nochmal geben an Tobias Singelstein. Landesantidiskriminierungsgesetz, ist das sinnvoll, um einen möglichen Entfremdungsprozess wieder einzufangen oder ist es zu viel Bürokratie?
Ich glaube, man muss mal ein bisschen den Dampf aus der Diskussion um dieses Gesetz nehmen, weil ganz so revolutionär, wie es jetzt gerade auch hier klang, ist es gar nicht. Diese Beweiserleichterungen, die es ja nur sind, greifen ja nur, wenn der Betroffene von Diskriminierung glaubhaft machen kann, dass es tatsächlich zu einer Diskriminierung kommt. Das heißt, eine einfache Behauptung reicht nicht aus, sondern da muss schon deutlich mehr dargelegt werden. Und es ist ja jetzt hier keineswegs das erste Mal, dass so eine Beweiserleichterung geregelt wird, sondern das ist eine relativ übliche Rechtsprechung oder rechtliche Regelung in Situationen, wo wir einen Rechtsstreit haben, wo einfach eine Seite in dem Rechtsstreit über einen bestimmten Umstand sehr viel besser Auskunft geben kann als die andere Seite. Ja, also der sich von Diskriminierung betroffen wähnt, der kann ja gar nicht darlegen, warum jetzt der Polizeibeamte diese oder jene Maßnahme durchgeführt hat, sondern das kann eben nur der Polizeibeamte machen, der in der Situation gehandelt hat. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eine relativ normale, übliche Regelung, um die es hier jetzt sehr viel Aufregung gibt. Ich würde sagen, wir warten mal ab, wie die Umsetzung dieses Gesetzes in der Praxis ist und gucken uns das in einem Jahr nochmal an. Ich würde sagen, man kann ausschließen, dass es hier zu einer Klageflut kommt. Ich würde sagen, das wird sich auf einem relativ geringen Niveau bewegen und ich erwarte hier auch keinen übergroßen Missbrauch.
Vielen Dank, Herr Singelstein.
Aus meiner Sicht ist es insofern ein Baustein, ja, ein Instrument, aber es kann sicher dabei nicht bleiben, sondern wir brauchen mehr, wir brauchen Forschung, weil wir erstmal Wissen brauchen darüber, wo das Problem besteht und wie groß es ist. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen, die man auch noch machen kann. Ganz viele sind schon angesprochen worden. Kennzeichnungspflicht, mehr Diversität in der Polizei schaffen, interkulturelle Kompetenz, die Bildung weiter fördern in der Ausbildung, in der Fortbildung, aber auch für Supervision in der Polizeiarbeit sorgen. Aber ich glaube, wir brauchen eben auch eine gesellschaftliche Debatte und eine Debatte in der Polizei über diese Themen, über Rassismus und nur dann wird sich was ändern.
Herr Radek hat die Möglichkeit zum Schlusswort. Kann das Landesantidiskriminierungsgesetz ein sinnvoller Baustein sein?
Nein, das haben wir auch als Gewerkschaft der Polizei eindeutig abgelehnt. Wo gesellschaftliche Debatten hinführen, das haben wir bei der Stuttgarter Krawallnacht gesehen, dass Menschen mit einem projizierten Bild aus Amerika die deutsche Polizei auf einmal in den gleichen Atemzug bringen, dass den Kollegen entgegengerufen wird, Polizeigewalt, Machtmissbrauch. Wir müssen wirklich sehr sorgfältig mit diesem sensiblen Feld umgehen und der Polizei auch das Vertrauen zugestehen, was auch die weiten Teile der Gesellschaft ihr zugibt.
Dann herzlichen Dank und an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank. Das war die Diskussion im Deutschlandfunk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Unter Beobachtung: Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Es diskutierten die Journalistin Helene Bubrowski von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Georg Mayer, Innenminister des Freistaates Thüringen, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Jörg Radek und Tobias Singelstein, Professor für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum. Die Diskussionsleitung hatte Nadine Lindner.